Aber unser Herr Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Nun, wir sind zwei und drei, wir sind auch mehr als zwei und drei. Und deswegen dürfen wir uns freuen, dass er seine Zusage auch heute Abend wahr macht. Das Thema heißt, wer siegt, mit einem Fragezeichen. Ihr wisst, dass die in der Offenbarung diese Briefe, die man Sendschreiben nennt, aufgezeichnet sind. Sendschreiben, Briefe. Der Apostel Paulus sitzt als Gefangener auf einer sehr elenden Insel. Ich habe sie selbst gesehen, also kaum ein Baum, kaum ein Strauch da drauf, kahl. Da war er in der Verbannung. Und dann spricht der Herr Jesus zu ihm und sagt ihm, schreibe Briefe, sieben Briefe, die sogenannten Sendschreiben. Und eins davon ist das Sendschreiben an Pergamon. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Lass uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend deine Botschaft für uns hast. Wir danken dir, dass du uns versammelt hast, um dein Wort zu hören und durch deinen Geist geleitet und geführt zu werden im Betrachten deines Wortes. Hab Dank dafür. Pergamon. Pergamon. Der Name heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie Hochburg. Eine Hochburg. Ich war so wie meinetwegen München Hochburg des Fußballs ist oder ich weiß nicht was. Nee. Hochburg. Pergamon war eine Hochburg des Satanismus. Da gab es schon im Jahr 29 vor Christus ein Tempel, der damals dem Augustus, dem Kaiser Augustus, als Gott geweiht war. Dann gab es ein riesengroßes Heiligtum, das uns Deutschen leider auch gut bekannt ist, Pergamonaltar. Ein riesengroßes Gebäude, riesengroße Altäre. Ihr wisst, dass der Pergamon eine Replik, also ein Nachbau des Pergamonaltars in Berlin steht. Unglaublich, wie kann man das tun? Ne? Seit der Pergamonaltar da steht, hat Deutschland, bin ich unkorrekt, aber zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen. Über 50 Millionen Tote, die deutschen Städte, nicht nur die deutschen, auch viele französische, englische, russische, lagen in Schutt und Asche. Seit dieser Pergamon-Altar in Berlin steht. So etwas muss man sich nicht ins Land tun. Der Herr Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo des Satans Thron ist. Man hat manchmal den Eindruck, dass in dieser Stadt, wo dieser Altar steht, wirklich des Satans Thron ist. Wenn man sieht, was in den 20er Jahren dort geschehen ist, wenn man sieht, was heute dort geschieht, ist alles übertrieben, alles laut und mit viel Drogen und viel Alkohol und viel Sex. Der Herr Jesus stellt sich in all den Briefen vor, wer er ist. Und jedes Mal bezieht sich seine Vorstellung auf, das, was in dieser Stadt los ist, was so besonders ist. Hier sagt er, dies sagt, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Das zweischneidige, scharfe Schwert ist Gottes Wort. Da heißt es in Hebräer 4, Vers 12 und 13, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Jesus, der Herr, hat das scharfe Schwert und er wendet es an, auch uns gegenüber. Ich habe es manches Mal erleben dürfen. Und da müssen wir nicht sehr erschrecken. Da müssen wir Buße tun, da müssen wir hören, was er uns zu sagen hat. Und da müssen wir ihm danken. Denn das scharfe, zweischneidige Schwert kommt zur Anwendung, weil er uns lieb hat. Und weil er nicht möchte, dass wir verkehrt laufen, dass unser Weg in die Dunkelheit hineingeht. Er möchte, dass wir stehen. Ich lese einmal den Brief vor. Ich weiß, wo du wohnst, wo des Satans Thron ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle für die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Ich weiß, wo du wohnst. Dieses Wort hat mich schon so oft getröstet. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne die Umstände, unter denen du lebst. Ich weiß um deine finanziellen Sorgen. Ich weiß um deine Probleme mit Nachbarn und Bekannten. Ich weiß um deine Einsamkeit, deine Anfechtungen. Ich weiß, wo du wohnst. Brauchst nicht zu denken, dass du alleine da dich durchkämpfen muss. Hat er nicht gesagt, ich bin bei euch alle Tage? Könnte er, ich sage das in allem Respekt, könnte er nicht, wenn er nicht wüsste, wo wir wohnen, ne? Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Noch einmal sagt er es. Du wohnst da, wo der Thron Satans ist. Da gab es dann, sagte ich schon, diesen Augustustempel. Und die Leute, die begeisterte, fanatisierte Menge, die schrie dann ganz laut, Kyrios Augustus, Kyrios Herr. Augustus ist Herr. Und bei dem Asklepios, bei dem Schlangenkult, den sie da hatten, Asklepios war ja der sogenannte Gott, ne, der Heilkunst. Seht ihr heute noch bei den Ärzten, die haben so einen, so ein Stab und da windet sich eine Schlange hoch. Das ist der Esculapstab. Und das Bekenntnis hieß Asklepios Sota. Asklepios ist der Retter. Asklepios ist der Heiland. Meine Brüder und Schwestern, und bei dem Zeus-Altar hieß das Bekenntnis ganz einfach, Zeus ist Gott. Nun stellt euch mal unsere heiligen Geschwister vor, die ihre Kinder gehen auf der Straße irgendwie zur Schule, weiß ich, ob sie zur Schule mussten damals, und dann hören sie es. Zeus ist Gott. Asklepios ist der Retter, ist der Heiland. Oder Augustus ist der Kyrios, der Herr. Das ist schlimm. Aber sie haben nicht den Mund gehalten. Sie haben den Mund weit aufgemacht und haben gesagt, nein, Jesus ist der Heiland und der Retter. Jesus ist der Herr. Und da geschah es, dass dieser eine treue Zeuge, den der Herr Jesus Antipas nennt, Antipas heißt gegen alle, gegen alle. Ja, der hat sich, ist aufgestanden und hat gesagt, nein, Jesus ist Herr. Und was ist mit ihm passiert? Wo Antipas, mein treuer Zeuge unter euch, getötet worden ist. Geschwister, wir werden ja nicht getötet. Noch nicht, im Moment nicht. Um unseres Glaubens willen. Aber es gibt viele Glaubensgeschwister heute, die buchstäblich getötet werden. Oder in Zwangsarbeitslager kommen. Oder gefoltert werden, um Jesu willen. In Afrika, in weiten Gebieten Afrikas ist es so. Aber auch in Afghanistan, anderen Ländern. Man hört im Moment nicht so viel davon, alles redet von dem schrecklichen Krieg, der da in Europa jetzt, ja, muss man ja sagen, nicht stattfindet. Aber das Morden an den Heiligen Gottes geht ja unvermindert weiter. Das ist ja nicht zu Ende zwischendurch. Nur das hat natürlich nicht so ein Interesse, öffentliches Interesse. Aber wir sollen es wissen. Wir sollen für unsere Geschwister eintreten im Gebet. Wir sollen sie segnen. Wir sollen den Herrn bitten, dass er sie mit Kraft aus der Höhe erfüllt. Dass sie wie Antipas treu ihren Weg gehen. Der Herr Jesus sagt hier etwas ganz Wunderbares. Ich weiß, wo du wohnst, wo des Satans Thron ist, aber du hältst meinen Namen fest. Das ist der Jesus-Name und den halten sie fest. Egal, was kommt, egal, wie dunkel es aussieht, Jesus ist Sieger, Jesus ist Herr, Jesus ist Retter. Du hältst meinen Namen fest. Und dann steht etwas merkwürdig Schwieriges da und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Was ist denn das? Meinen Glauben. Nun, das ist zuerst mal der Glaube an den Herrn Jesus, der Glaube an mich, mein Glaube, der Glaube an mich. Es ist zweitens der Glaube, den wir von ihm geschenkt bekommen haben. Wir können nicht aus uns selbst glauben. Es ist Gottes Werk in uns, dass wir glauben können. Und deswegen sagt der Herr Jesus, mein Glaube. Und drittens ist es auch sein Glaube. Wisst ihr, dass der Herr Jesus auch glaubt? In Bezug auf mich glaubt er etwas ganz, ganz Schönes. Wisst ihr was? Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deinen Charakter. Ich kenne deine miese Veranlagung. All das kenne ich. Aber Ich habe das gute Werk in dir angefangen, Hans-Peter, und ich werde es auch vollenden. Das glaubt er. Felsenfest. Und weil er das glaubt, wird es auch eintreffen. Denn er selbst hat seinen Jüngern immer wieder eingeschärft, alles, was er betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Ich bin so dankbar für den Glauben meines Herrn Jesus. Und den haben die festgehalten. Die haben gesagt, und wenn es noch so dunkel ist, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es muss uns doch gelingen. Halleluja. Was für eine Gemeinde, ne? Inmitten dieser Anfechtungen halten sie den Namen Jesus fest und verleugnen seinen Glauben nicht, sondern halten diesen Glauben fest. Aber dann kommt eben doch das zweischneidige Schwert. Aber ich habe ein weniges wider dich. Geschwister, so sehr wie der Herr Jesus diese Gemeinde auch lobt, und die ist zu loben. Ich denke, wer in solchen Umständen treu beim Herrn bleibt, großartig. Aber ich habe ein weniges wider dich. Da ist etwas, was er nicht gut findet, was unser Herr Jesus nicht gut findet. Da sind etliche, die die Lehre Bileams festhalten. Und dann noch jemand, einige, die ja, die Lehre Bileams festhalten. Was ist das für eine Lehre gewesen? Erinnert euch an die Geschichte, die einige Kapitel in den Mosebüchern einnimmt, der Bileam, Prophet Gottes. Und er war wirklich ein Prophet, er hörte die Stimme Gottes. Und Gott hat zu ihm eine der herrlichsten Verheißungen, Messias-Weissagungen, die es überhaupt in der Bibel steht, hat Gott ihm Bileam gegeben. Aber der Bileam liebte das Geld, und er liebte das Ansehen, er war korrupt, bestechlich. Und so gab er den Feinden des Volkes Gottes einen Tipp. Wenn ihr das und das macht, wenn ihr Götzen dient und wenn ihr herumhurt mit euren Frauen und so, dann muss Gott das Volk strafen und dann habt ihr gewonnen. Also ein fieser Tipp, ne? Der Malak, der Bileam. Und der Bileam, ja, ich möchte nicht in seine Haut stecken. Er wird im Neuen Testament auch einige Male noch erwähnt, als Beispiel für Bosheit und für Geschwister. Aber wisst ihr, habt ihr gut zugehört? Sie halten die Lehre fest. Die Lehre. Manche Christen sind so, ja, gleichgültig, wenn es um Lehre geht. Na ja, der eine sieht das so, der andere sieht das so, ist nicht so wichtig. Ist doch wichtig. Es ist Gottes heiliges Wort. Und wenn eine falsche Lehre sich da einschleicht, dann wird es zu einem falschen Ergebnis führen. Und es gibt so viele falsche Lehren im Moment, die inmitten der Christenheit herumlaufen. Da kriegt man dann irgendwelche Traktate in die Hand gesteckt, irgendwelche Predigten, CDs oder Fernsehprogramme, die man angucken soll. Du, das ist ja alles ganz gut und schön, wenn sie wirklich beim Wort bleiben. Aber wenn denn da so alle möglichen Irrlehren dabei herauskommen, dann hätten wir es besser nicht gehört und besser nicht gelesen. Und der Jesus sagt, Leute, ich habe gegen dich, dass du solche dort dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Gemeindeglieder, die ganze Gemeinde hat den Namen Jesus festgehalten. Die ganze Gemeinde war auf einem guten Weg. Aber da waren einige, du und ich weiß, wie das geht. Da wird ihm dann so ein Zettel zugeschickt, das musst du unbedingt mal lesen. Das ist eine Wahrheit, die wir hier bei uns in der Gemeinde ja nicht hören, aber wichtig. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Da gibt es so viele falsche Lehren. Auch was über den Ozean kommt, da ist längst nicht alles richtig. Woher weiß ich, was richtig ist? Nun, lass uns bleiben in Gottes Wort. Lass uns bleiben in Gottes Wort. Einfach und schlicht, das steht da. Da steht's geschrieben. Das ist Gottes Wort. So hast du auch solche in gleicher Weise, die die Lehre der Nikolaiten festhalten. Nikolaiten. Tut nun Buße, tut nun Buße. Raus mit dem Zeug. Ich will dir was sagen. Da ist unser Büchertisch. Wenn jemand sagen würde und nachweisen würde, da liegt eine Irrlehre drauf, dann würden unsere Ältesten sofort das Ding verschwinden lassen. Denn wir wollen. Wir sind irrende Menschen und irren alle mannigfaltig und machen auch Fehler, das weiß ich. Auch in der Erkenntnis. Wir erkennen stückweise, sagt 1. Korinther 13, aber wo wir wissen, dass es nie mit Gottes Wort übereinstimmt, da sagen wir nein. Tut nun Buße. Wenn aber nicht, komme ich zu dir schnell und werde Krieg führen mit dir, mit ihnen, mit dem Schwert meines Mundes. Und dann kommt die Verheißung. Und das ist jetzt etwas ganz Großartiges. Und da sind wir endlich bei unserem Thema angekommen. Wer überwindet? So heißt es in dieser Verheißung, die am Ende des Rundbriefes hier jedes Mal steht, dem Siegenden oder dem, wer überwindet, werde ich geben. Und dann kommt etwas ganz Großartiges, das hören wir gleich. Aber wir müssen zuerst mal gucken, was heißt eigentlich, wer überwindet oder wer siegt. Das Wort überwinden ist ein bisschen altmodisches Wort, sagt man heute nicht mehr. Also Werder Bremen hat Schalke 04 3:0 überwunden, sagt kein Mensch, nicht? Besiegt heißt das, siegen. Deswegen habe ich als Überschrift geschrieben, wer siegt? Du, wie viele Feinde haben wir eigentlich? Jetzt fang nicht an und sag Fritz, Rudolf, Heinrich. Das sind nicht deine Feinde, das sind Menschen. Wir haben in Wirklichkeit drei Feinde. Erste ist Satan. Zweitens die Welt. Und drittens mein Ich, mein Ego. Das sind die drei Feinde. Und diese drei Feinde sind ständig dabei, uns zu besiegen, nicht? Zu verführen, zum Sündigen zu bringen. Der Teufel, schrecklich. Die Welt. Lies doch einmal. Die meisten von euch haben eine Konkordanz. Lies mal unter Welt im Neuen Testament nach. Was da Schreckliches über die Welt steht. Ihr Fürst und Gott ist Satan. Die Welt verführt uns. Die Welt bringt uns von Gott weg. Aus der Gemeinschaft mit Gott weg. Was für ein Feind, nicht? Dazu braucht sie Reichtum. Mancher ist reich geworden und hat darüber seine ewige Heimat vergessen. Durch Erfolg, was auch immer, nicht? Oder durch Sorge oder durch Krankheit. Die Welt schafft es schon, uns irgendwie konfus zu machen. Und unsere Zeit ist ja nun besonders angetan. Also, wer nicht einen festen Grund in Jesus hat, ich weiß nicht, wie der das überhaupt schafft. Jetzt haben wir Inzidenzzahlen von über 400. Als wir die vor anderthalb Jahren hatten, da durfte man nicht in die Versammlung kommen. Heute dürfen wir alles. Heute dürfen wir Karneval und Gallimarkt feiern. Ist das nicht komisch? Ich verstehe das alles nicht. Ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Und dass ich mich um das alles gar nicht kümmern muss. Wenn es Gesetze gibt, die ich halten muss, dann versuche ich, die zu halten. Aber mitdiskutieren, wie blöd das alles ist, das ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist nicht unser Thema. Das ist feindliches Land. Und dass ich, Geschwister, dieser alte, böse Stolz, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, ich erwische mich immer noch wieder, immer noch wieder. Der hat mich nicht gegrüßt. Der hat das, da ist das. Ich arme nicht, ja. Wieso eigentlich? Der Herr Jesus hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Und wenn andere mich kritisieren und beurteilen, vielleicht haben sie recht. Da muss ich Buße tun. Aber wenn nicht, alles okay, ne? Ja? Meine Brüder und Schwestern, wie viel Sieg muss ich eigentlich haben? Jetzt kommt eine ganz schwere Frage. Genügt es, wenn ich, sagen wir mal, in 50% der Fälle Sieg habe? Meint ihr, das genügt? Oder 70? Oder 80? Nee. Bei Gott zählt immer nur 100%, Geschwister. Nur 100%. Das ist doch zum Heulen, nicht, oder? Ich denke immer wieder an diese Geschichte in Offenbarung 5, wie der Johannes dann in den Himmel guckt und da geht es auch um 100%. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Das war die Frage. Und da war niemand würdig. Niemand hat 100%. Da weinte er und ich weinte sehr. Ist auch zum Heulen. Und da kommt jemand und tröstet ihn. Weine nicht. Siehe, es hat gesiegt, der Löwe aus dem Stamm Juda. Es hat gesiegt. Meine Brüder und Schwestern, es gibt einen hundertprozentigen Sieg. Freut ihr euch oder nicht? Ja, ja Mann! Jetzt ist nur die Frage, das ist Jesus sein Sieg und ich? Jetzt kommt was ganz Schönes. In Christus bin ich in dem Sieger. Sieger. In Christus bin ich in dem Sieger, Sieger. Und zwar 80%, 90%, 5%, 100%. Halleluja, nun freut euch doch, mein Mensch. Jesus ist Sieger. Satan ist überwunden. Hebräer 2, Vers 15 kennt ihr auswendig. Weil nun die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, hat er auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt durch den Tod, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel zunichte gemacht. Ja, also radikaler geht's nicht. Ne? Jesus hat 100% gesiegt über den Teufel. Und die Welt? Seid gutes Mutes. Ich habe die Welt überwunden oder besiegt. Die Welt. Satan zunichte gemacht. Die Welt überwunden. Und das Ich? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Geschwister, lass uns das festhalten, so wie die Heiligen damals in Pergamon, die haben es festgehalten, den Namen Jesus und seinen Glauben festgehalten, und dann konnten sie als Sieger durch diese Welt gehen. Der Herr Jesus hat alle Feinde besiegt, und wenn er in mir lebt und ich in ihm, dann lebt der Sieger in mir und ich lebe in dem Sieger. Und dann darf ich Halleluja schreien. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Steht also fest und unerschütterlich. Fest und unerschütterlich. In diesem sind wir mehr als Überwinder. In dem Text in Römer 37 heißt es, in dem sind wir Hypersieger. So steht es dort wörtlich. Hypernikao. Nikao heißt siegen, überwinden. Und Hyper steht davor. Hypersieger. Schön, ne? Kleine arme Ostfriesen, ne? Aber voll von dem Sieg unseres Herrn Jesus. Das müssen wir festhalten, aussprechen, glauben. Sein Sieg ist unser Sieg. Jetzt müssen wir aber langsam zum Schluss kommen. Was kriegen die Glaubenden? Gibt ja immer einen Lohn. Wer überwindet, wer siegt? Hört einmal, was da steht. Wer ein Ohr hatte, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das verborgene Manna. Was ist das verborgene Manna? Meine Brüder und Schwestern, das müssen wir in Johannes 6 lesen, da steht das. Das ist Jesus selbst, verborgen für die Menschen um uns her. Die Leute lachen drüber, die interessiert es gar nicht. Früher haben sie wenigstens noch gespottet, heute spottet kaum noch einer. Das ist so, geht's an ihnen vorbei. Verborgen. Verborgenes Manna, Geschwister, aber Gott gibt uns Jesus selbst als unsere Speise. Wer überwindet, bekommt diese Speise. Es gibt manchmal Zeiten, wo ich mich beklagt habe, oh, wie ist das geistlich so dürre bei mir, so arm, so oder irgendwie. Was ich brauchte, ist das verborgene Manna. Jesus selbst. Er ist unsere Speise. Und wir bekommen ihn als Überwindende, als Menschen, die überwinden. Und wir bekommen noch etwas. Einen weißen Stein hat auf den Stein einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das ist doch was. Was ist denn das für ein weißer Stein? Nun, es gibt da verschiedene Auslegungen. Eine Auslegung sagt, es ist der Gerichtsstein. Das war damals so, die hatten ja so ähnlich wie wir heute Schöffen, ihr kennt das. Und dann wurde hinterher abgestimmt, schuldig oder nicht schuldig. Jeder Schöffe hatte zwei Steine, einen weißen, einen schwarzen. So war das wirklich. Und dann wurde eine Schüssel rumgereicht und jeder warf seinen Stein rein. Dann wurde nachher ausgezählt. Waren mehr Weiße, Dann war er unschuldig, waren mehr Schwarze, war er schuldig. Aber Geschwister, diese Auslegung passt eigentlich nicht. Denn da haben ja die Schöffen die Steine und nicht der Delinquent, der Angeklagte. Es gibt eine andere Auslegung, die ich viel passender finde. Da gab es damals Sportwettkämpfe, wie heute. Da gab es schon zu der Zeit die Olympischen Spiele. Dann kamen die Athleten von weit her, konnten ja nicht mit dem Flugzeug mal eben angeflogen kommen. Die waren tagelang, vielleicht wochenlang unterwegs, bis sie schließlich in Athen oder bei Athen, Olymp, ankamen. Und dann gingen die Wettkämpfe los. Und bei den Wettkämpfen, da war das anders als heute. Da gab es immer nur einen Sieger. Und Zweiter und Dritter waren schon Verlierer. 100%, nicht? Erinnert euch bitte daran. Aber der Sieger, der bekam einen weißen Stein, wahrscheinlich Marmor, und da war sein Name eingraviert. Nicht der, wenn der Fritz hieß, dann stand da nicht Fritz drauf, sondern ein Siegername. Ein würdiger Name, ein Name, der ihn auszeichnete. Und diesen Stein bekam er dann. Und dann lief er wieder nach Hause begeistert. Er war ja Sieger, ne? Sieger. Ich stelle mir das so vor, dann kommt eine Räuberbande. Er ganz alleine kommt eine Räuberbande und will ihn überfallen, ausrauben. Was macht der Mann? Der zeigt seinen Siegerstein vor. Und dann fallen sie auf die Knie und verbeugen sich ganz tief und machen, dass sie wegkommen. Nicht? Mit Siegern bändelt man nicht an. Oder er hat irgendwie Hunger oder Durst. Kein Geld, woher? Nicht? Geld hat man nicht gewonnen damals, aber er hatte den Stein. Dann ging er in irgendein Dorf, irgendeine Stadt, zeigte den Stein vor und da wurde er als Ehrengast der ganzen Kommune behandelt und bekam, was er brauchte. Oder am Ende kam er in seiner Stadt, seiner Heimatstadt an. Dann zeigte er den weißen Stein vor. Und dann war der Jubel groß. Meine Brüder und Schwestern, es ist nicht mehr lange hin. Dann werden wir alle zu Hause sein, in unserer Stadt, in der Herrlichkeit unseres Gottes, da werden wir ankommen. Schön, wenn wir da als Sieger ankommen, nicht? Dann werden wir glückliche Leute, ihr Lieben. Dann werden wir ohne Beschämung vor dem Angesicht unseres Heilandes stehen. Ich freue mich, dass es diesen weißen Stein gibt. Aber noch sind wir nicht durch. Bitte lasst uns vorsichtig sein mit dem Gedanken, ja, ich habe ihn so gut wie in der Tasche. Das Wort, über das wir reden, heißt nämlich, in unserer Übersetzung, die ich vorgelesen habe, wer überwindet. Aber wenn man es ganz wörtlich übersetzt, dann heißt es der Siegende. Das heißt, einer, der ständig siegt, nicht gestern gesiegt hat, heute auf der Nase liegt, morgen wieder siegt, sondern der Siegende, der Siegende. Ja, und wenn wir versagt haben, dann dürfen wir schnell, wie es hier heißt, hohe Buße tun. Und der Herr stellt uns wieder her und er stellt uns wieder in die Position des Siegenden. Dann dürfen wir auch dann noch glücklich sein. Aber stell dir mal vor, morgen früh, nein, ich will jetzt nicht spinnen, aber ich stelle mir sowas schon mal vor, ne? Das wird allein Herrlichkeit sein, Geschwister. wir da ankommen, als Überwindende. Nein, dann muss es heißen, als Überwundenhabende. Ne? Denn da im Himmel, Leute, gibt es nichts mehr zu überwinden. Da ist alles gut, für immer. Aber bis dahin brauchen wir diese Wachsamkeit, dieses Festhalten, dieses Bewusstseinbleiben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, nie mehr zurück. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für das Hinschreiben am Pergamon. Wir danken dir auch für den weißen Stein, den du ausgelobt hast, für die Siegenden. Herr, bewahre uns, dass wir wirklich in Christus bleiben, dass wir wirklich fest bleiben an seiner Hand. Gelobt seist du und gepriesen seist du für deine große Güte. Hab Dank, dass du uns zusammenberufen hast zu deinem heiligen Volk. Amen.